Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4. Und ich lese ab Vers 18 bis Vers 26. 2. Mose, Kapitel 4, die Verse 18 bis 26. Da ging Mose hin, und er kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und er sprach zu ihm: Lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose: Geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne, und er ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und darum sage ich dir: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen, und er wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Mose gehorcht endlich Gott. Er gehorcht endlich dem Gott, der ihm am Berg Horeb, am Berg Sinai, im Dornbusch begegnet war, der ihn beauftragt hatte, das Volk aus Ägypten zu führen, und er macht sich auf, um nach Ägypten zurückzukehren. Und so könnte man diesen Abschnitt überschreiben, und das steht ja auch drüber in der Schlachter 2000 Übersetzung: Rückkehr nach Ägypten. Und tatsächlich, wenn wir uns diesen Abschnitt einmal anschauen, vor allen Dingen die ersten Verse, dann kommt genau dieses Wort Rückkehr recht häufig vor. Zunächst in Vers 18. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, zu seinem Schwiegervater, und er sprach: Lass mich doch zu meinen Brüdern zurückkehren. Und dann gleich Vers 19, und der Herr sprach zu Mose in Midian: Geh nach Ägypten zurück, Und dann noch einmal in Vers 20, es wird nicht so ganz klar, hier aus der Übersetzung, aus der Schlachterübersetzung, aber im Hebräischen ist es deutlich. Dort heißt es, so nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder zurück in das Land Ägypten. Rückkehr des Mose. Rückkehr nach allem Ungehorsam, nach allem Sagen, nach all den Einwänden, nach all dem sich weigern, dem Zweifeln, dem Zögern. Ist das das Thema dieses Abschnittes? Ja und nein. Blicken wir noch einmal ganz kurz zurück. Was hatten wir bisher gesehen? In 2. Mose 1 haben wir gelesen, wie gleich am Anfang des Kapitels des Buches 2. Mose ein Geschlechtsregister zu finden ist. Sehr merkwürdig, ein Buch mit einem Geschlechtsregister zu beginnen. Aber dieses Geschlechtsregister ist die Verbindung zu dem ersten Buch Mose. Und dieses Register, es fängt auch genauso an wie ein Geschlechtsregister in 1. Mose Kapitel 46, damals, als Jakob nach Ägypten ging. Und damit wird gleich von Anfang an in diesem zweiten Buch Mose zum Ausdruck gebracht, der Gott, der einst dem Jakob im Traum erschienen ist und ihm gesagt hatte, ja, geh nach Ägypten herab, der gleiche Gott führt sie auch jetzt heraus, aus dem Hause ihrer Knechtschaft, aus dem Hause der Sklaverei. Und dann in Kapitel 2, da kam uns Mose ins Blickfeld. Mose, der Mann, durch den Gott nun die Errettung aus Ägypten durchführen will. Aber die in diesem Kapitel berichteten Ereignisse über Mose, wir sahen es, sie hinterlassen durchaus einen zwiespältigen Eindruck bei uns. Einerseits, ja, lebte er im Glauben. Er zog es vor, zum Volk Gottes zu gehören. Andererseits erschien er uns in vieler Hinsicht hitzig, unbesonnen, vielleicht auch noch ein wenig auf sich selbst fixiert, vielleicht. Und es ist geradezu beglückend, wenn wir daran denken, dass dieses zweite Kapitel eben nicht mit irgendeinem Ereignis von Mose abschließt, sondern mit dem Wort, Gott erhört das Wehklagen seines Volkes. Gott gedachte an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Gott sah auf die Kinder Israel und Gott nahm sich ihrer an. Es ist Gott, der nun die Initiative ergreift. Er hatte sie immer. Aber es war verborgen. Es war nicht so deutlich. Doch jetzt wird es, soll ich sagen, langsam offenbar. Zunächst noch gar nicht. Denn es wird noch 40 Jahre dauern. 40 Jahre, in denen Mose im Land Midian ist, bis Gott ihm dann erscheint, und das lasen wir dann in Kapitel 3, an einem brennenden Dornbusch. 40 Jahre. In diesem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, verkündet er diesem Mose, dass er nun sein Volk heimsuchen wird. Dass er, dass Gott seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, den er aufgerichtet hat, gedenkt. Und dass er gekommen ist, um sein Volk zu retten. Damit sie, wie lasen wir es in Kapitel 3, Vers 19, damit sie ihm dienen, damit sie sein Angesicht suchen, damit sie ihn loben, damit sie ihn verehren. Das ist das Ziel der Rettung aus Ägypten. Und dieses Gerettetsein, um zu dienen, das ist ganz sicher ein Thema des zweiten Buches Mose. Nicht wahr, wenn man es einmal ganz durchliest, wir können es schaffen, es in dieser Gemeindebibelfreizeit nicht, es ganz zu lesen, aber dann kann man sich ja fragen, was ist eigentlich die Klammer in diesem Buch? Es beginnt mit dem Auszug und dann ein Großteil der zweiten Hälfte geht über den Bau der Stiftshütte. Worum geht es da? Ich meine, dass das Thema ist, Gott rettet sein Volk, damit er sich verherrlicht, damit dieses Volk ihm dient. Und für diese Errettung, die Gott durchführt, hat er sich Mose als sein Werkzeug erwählt und nun hier am Berg Sinai berufen. Und wir hatten uns gestern Abend noch die Reaktion angeschaut des Mose. Er will nicht. Er weigert sich. Er stellt 5 Fragen. Herr, wer bin ich? Dann stellt er die Frage, sag mir, wer bist du, damit ich das dem Volk Israel sagen kann? Und in der Antwort auf diese beiden Fragen weist der Herr ihn darauf hin, es ist nicht wichtig, wer du bist. Es ist wichtig, wer ich bin. Ich bin, der ich bin. Aber damit gibt sich Mose keineswegs zufrieden. Im Gegenteil, jetzt legt er erst los und bringt seine Einwände vor. Und was Mose dort an Einwänden vorbringt, das zeigt uns, wer Mose ist. Aber es zeigt uns mehr, wer wir sind. Wir Menschen. Wenn Gott ruft, wenn er beruft, dann sind wir alles andere als willig. Keiner von uns. Niemand hat Gott gesucht von sich aus. Und anhand dessen, was dann in Kapitel 4 an Einwänden des Mose kommt, ja, da sehen wir Mose. Und dadurch sehen wir auch, wer wir sind. Nein, Mose macht hier keine gute Figur. Mose ist wahrlich nicht der, der die Errettung aus Ägypten vollbringt. Und an ihm hängt die Errettung nun auch wahrlich nicht. Herr, was ist, wenn Sie nicht an mich glauben? Als wenn das wichtig wäre. So fragt er in 2. Mose 4. Was ist, wenn Sie gar nicht auf mich achten? Was ist, wenn keiner etwas von mir wissen will? Was, wenn all mein Dienen, mein Wirken ein großer Misserfolg wird? Wir sahen es, Gott gibt ihm 3 Zeichen. Aber du gehst. Nächster Einwand. Herr, ich bin kein guter Redner. Da gibt es andere. Ich habe dir den Mund gemacht. Ich habe jedem Menschen den Mund gemacht. Du gehst. Und dann am Schluss, Herr, sende, wen du willst, nur mich nicht. Das heißt, Herr, sende, wen du willst. Ich gehe einen Schritt zurück. Herr, ich habe verstanden, was du willst, aber ich schlage vor, es gibt doch noch andere. Aber der Herr geht nicht darauf ein. Er weist ihn darauf hin, dass Gott die Menschen den Mund gemacht hat. Er hat ihn geschaffen und auch zubereitet zu diesem Dienst. Noch einmal, eines ist bis jetzt deutlich. Dieser Mensch, dieser Mose, er ergreift nicht die Initiative, sondern Gott. Und nur weil Mose diesem Auftrag nicht mehr ausweichen kann, deswegen geht Mose dann zurück. Und insofern können wir sagen, dass diese Berufung des Mose für Mose aus der Perspektive des Mose unwiderstehlich ist. Dieser Ruf ist so unwiderstehlich, wie es auch einst ein Paulus erfahren musste, als der Herr ihm vor den Toren von Damaskus erschien, in einem Licht, in einem Licht, das heller ist als die Sonne. Und da ruft ihm der Herr zu: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann fügt der Herr hinzu, Paulus berichtet es selbst in Apostelgeschichte 26, Vers 14, dass Gott zu ihm sagt, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Nicht wie so ein Tier, wenn es getrieben wird, versucht noch den Stachel, mit dem es vorangetrieben wird, wegzuschlagen. Das kriegst du nicht hin, sagt Gott ihm. Ich habe dich ergriffen. Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Und aus dieser Perspektive, ihr Lieben, wird uns in diesem Abschnitt Folgendes deutlich. Das Thema ist, der souveräne Gott, er ergreift die Initiative zur Rettung und er kommt nun Schritt für Schritt zu seinem Ziel. Schritt für Schritt, nicht sofort, aber er kommt zu seinem Ziel. Und wir sehen drei Dinge. Erstens, Gott sendet den Mose in Gottes Autorität. Erster Punkt, Gott sendet den Mose in Gottes Autorität. Zweitens, Gott nimmt sich des Pharao an in Gottes Machtvollkommenheit. Er handelt gegen ihn. Wer, wenn jemand in die Hände des lebendigen Gottes fällt? Und den dritten Punkt, Gott lässt nicht mit seinem Bund spielen. Er lässt nicht mit sich und nicht mit seinem Bund spielen. Aber zunächst das Erste, Gott sendet Mose in Gottes Autorität. Gott hatte das Elend seines Volkes angeschaut. Und nun ergreift er in seinem Erbarmen die Initiative. Und dazu ist es seine Ehre, dass er Menschen in dieses Rettungswerk einschaltet. Menschen dieses schwache, dieses elende, dieses tönernde Gefäß. Und darum kann es heute Morgen nur sehr indirekt um Mose gehen. Und schon gar nicht, dass wir ihn hinstellen als einen irgendwie gearteten Superman. Lassen wir das und halten uns an dem einen fest, was wir schon gesagt haben, Mose macht keine gute Figur. Ja, Mose, er geht zurück. Aber lesen wir genau hier diese ersten Verse. Wie heißt es in Vers 20? Es heißt hier, Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Bisher war es der Stab des Mose gewesen. Nun ist es der Stab Gottes geworden. Und schon damit zeigt uns der Heilige Geist an, wer das Sagen hat. Wer hier die Autorität hat. Mose geht zurück nach Ägypten. Aber es ist Gott, der auf diese Weise handelt. Mose ist das Werkzeug. Mose ist der Mittler. Aber die Macht, die Autorität, sie ist von Gott. Wenn wir nun genau diese ersten Verse lesen, dann fällt auf, dass Mose keineswegs direkt nach Ägypten zurückgeht, sondern zunächst zu seinem Schwiegervater. Nicht Vers 18. Da ging Mose hin und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater. Nun, das ist nachvollziehbar. Er war dort am Berg Sinai, um die Schafe zu hüten. Und diese ihm anvertraute Herde, die musste er nun seinem Schwiegervater zurückbringen. Und nicht nur das. Er verabschiedet sich von seinem Schwiegervater. Auch das ist angemessen. Auch das bringt keine Verwunderungen hervor. Aber was vielleicht aufgefallen ist, als wir diesen Abschnitt gelesen haben, auch Ihnen, das ist, was Mose nicht sagte. Mose berichtet nichts davon seinem Schwiegervater, dass ihm Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erschienen ist. Dass dieser Gott ihm in einem Busch erschienen ist, der nicht verbrannte. Und dass dieser Gott ihn dort beauftragt hat. Und Mose berichtet auch nichts von seinem Auftrag. Es heißt in 2. Mose 4, Vers 18, und er sprach zu seinem Schwiegervater, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und das ist wahrlich nicht die ganze Geschichte, oder? Aber achten wir zunächst einmal darauf, was Mose hier sagt. Mose sagt dem Jethro, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und diese Aussage zeigt, dass Mose sich über das Ergehen seines Volkes Gedanken macht, wie es den Hebräern, seinen Brüdern geht. Das ist diesem Mann nicht gleichgültig. Wir sahen das schon gestern, aber inzwischen waren 40 Jahre vergangen. Und man hätte denken können, naja, Mose, der hat jetzt einen anderen Lebensplan eingeschlagen. Aber wie es seinen Brüdern geht, das interessiert ihn auch immer. Mose identifiziert sich mit seinem Volk. Er nennt sie Brüder, auch nach 40 Jahren. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn man im Volk Gottes einen Dienst tun möchte, dann setzt das voraus, dass man weiß, wohin man gehört. Dieses ist mein Volk. Ich gehöre dazu. Die Formulierung, ob sie noch leben, ist hier in diesem Zusammenhang vermutlich so zu verstehen. Oder sind sie schon tot? Sind sie schon kaputt gegangen? Umgekommen in der sengenden Sonne Ägyptens unter den Peitschenhieben der Sklaventreiber? Aber noch einmal, es fällt auf, die Begegnung Gottes mit Mose, die Beauftragung durch Gott am brennenden Dornenbusch, das verschweigt Mose. Mose hatte nicht deswegen nach Ägypten zu gehen, um nachzusehen, wie es seinen Brüdern geht, sondern er hatte den Auftrag, Gottes Volk aus Ägypten zu führen, aus der Sklaverei heraus. Frage, warum erzählt Mose hier nicht die ganze Wahrheit? Antwort, das sagt uns die Heilige Schrift nicht. Sie sagt uns nicht, warum Mose seinem Schwiegervater nichts berichtet von dem brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbusch, aus dem Gott sprach und ihm den Auftrag gab. Hatte Mose vielleicht befürchtet, Jethro werde meinen, er sei durchgedreht? Mose konnte es ja selbst nicht glauben, was er gesehen hatte. Oder wollte Mose sich einfach vor zu vielen Rückfragen seines Schwiegervaters schützen? Wir wissen es nicht. Lassen wir das spekulieren. Auf jeden Fall, Jethro entlässt den Mose mit einem Friedensgruß, Shalom, und dann geht Mose. Es heißt dann in Vers 19, Gott begegnet ihm noch einmal im Land Midian, er bestätigt noch einmal den Auftrag und er sagt ihm, geh, alle Männer, die vorhatten, dich zu töten, die sind inzwischen gestorben. Und dann packt dieser Mose einen Esel, setzt seine Frau Zipora darauf und seine beiden Söhne und er zieht los. Irgendwie reizt es natürlich jetzt anzumerken, also das war die erste, wenn Sie so wollen, heilige Familie, die sich nach Ägypten aufmacht. 1500 Jahre später, 1500 Jahre später, wird es eine andere Familie sein. Und das, was wir hier lesen, das erinnert an manche Bilder zu Weihnachten, die wir vermutlich kennen, schon mal gesehen haben. Und ganz offensichtlich will der Heilige Geist auch, dass wir diese Parallele ziehen, dass wir daran denken. Denn es begegnet uns hier dieselbe Redewendung, wie wir sie auch in Matthäus 2 in den Versen 13 und dann Vers 20 bei der Rückkehr finden. Als Josef seinerzeit seine Familie nach Ägypten führte und dann auch wieder von dort herausführte. Und übrigens noch etwas. In Matthäus 2 lesen wir nichts von einem Esel. Bei der Flucht des Josef lesen wir nichts, dass er einen Esel packte. Hier lesen wir es in 2. Mose Kapitel 4. Vermutlich ist der reingerutscht hier durch diesen Bericht, sodass auch die Maler früherer Zeiten hier in diesem Ereignis des Ziehens von Mose mit seiner Familie nach Ägypten eine Parallele gesehen haben zu der Flucht nach Ägypten, als König Herodes alle Jungen, die in Bethlehem wohnten und unter 2 Jahren waren, umbringen ließ. Das Entscheidende, das einzig und allein bisher Entscheidende dieser Reise, dieses Gehens nach Ägypten, das steht nun am Ende dieser 3 Verse. Mose ging mit dem Stab in der Hand. Und dieser Stab war der Stab Gottes. Ich hatte es schon gestern ganz kurz angedeutet. Wer schon jemals in einem archäologischen Museum war oder Bilder aus der Antike des Nahen Ostens angeschaut hat, der hat das sicher bemerkt. Herrscher werden immer mit einem Stab in der Hand dargestellt, mit einem Zepter, mit einem Stock. Und darin brachte man eben zum Ausdruck, dass der Betreffende, der diesen Stab in der Hand hat, Macht, Autorität hat. Oder denken wir etwa auch an Psalm 110, Vers 2, dieser Psalm, der so häufig wie kein anderer im Neuen Testament zitiert wird. Dort heißt es, dort ist die Rede von einem Stab, von einem Zepter deiner Macht, den Gott aus Zion senden wird. Stab, Zepter, ein Zeichen der Macht, der Autorität Gottes. Und ich betone es noch einmal. Mose geht hier nicht mit seinem Stab zurück. Er geht hier in der Macht, in der Autorität Gottes zurück. Ein ägyptischer Pharao, der hatte auch einen Stab. Der war verziert. Der war vielleicht in Gold gehauen, mit Schnitzereien bestückt und vielleicht sogar eine ganze Goldschmiedearbeit. Ein ägyptischer Herrscher, der galt zu seiner Zeit als die Manifestation von 2 Gottheiten. Von Ra oder Re und dem Gott der Unterwelt des Todes, Horus. Und alle diese Symbole, die finden wir dann auch immer wieder auf diesem Stab. Mose trug ebenfalls einen Stab. Es war ein Hirtenstab ursprünglich, nicht geschnitzt. Recht ärmlich, recht kläglich. Aber dieser Stab war die Demonstration von Gottes Macht. Ähnlich übrigens, wie es im Neuen Bund ist. Was ist da das Zeichen der Macht Gottes? Nun, das Kreuz, so lesen wir es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Und wenn Mose hier nun mit einem Stab vor den Pharao tritt, dann war das eine Geste, die sogar der Pharao verstand. Jemand, der einen Stab, ein Zepter trägt, der beansprucht Autorität. Und zwar die Autorität dessen, dem dieser Stab zugeordnet ist. Und damit ist auch eines deutlich von Anfang an. Die Auseinandersetzung, auf die nun alles zuläuft, das ist nicht die Auseinandersetzung zwischen Mose und Pharao, sondern es ist die Konfrontation zwischen dem Gott Israels, zwischen dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und den Mächten, den Götzen, den Dämonen, die hinter dem Pharao stehen. In 2. Mose Kapitel 12, Vers 12 heißt es beim Passafest, dass Gott an ihnen, an den Göttern Ägyptens, Gericht geübt hat. Und das ist das Thema der folgenden Kapitel hier danach. Mose, er geht in der Autorität Gottes. Wir kommen zum zweiten Punkt. Und da sehen wir die Machtvollkommenheit Gottes, und zwar in der Weise, wie er hier mit dem Pharao verfährt. In den Versen 21 bis 23 möchte ich Sie auf zwei Aspekte aufmerksam machen. Erstens, Vers 21. Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Es zeigt zunächst einmal, dass Gott hier die Konfrontation mit dem Pharao aufnimmt. Die Zeit des Schweigens, die Zeit des Ignorierens von Gott ist vorbei. Aber was hier auch auffällt, das ist, Gott gibt dem Mose einen Auftrag und erteilt ihm erneut gleichzeitig mit, Mose, dein Auftrag, er wird keinen Erfolg haben. Pharao, der wird nicht beeindruckt sein von den Zeichen, die du ihm da präsentierst. Wie würden wir reagieren? Geh, Mose, aber das, was du tun wirst, das wird total uneffektiv sein. Es wird nichts bringen, aber geh. Ich habe das so geordnet, sagt Gott, dass Pharao darauf nicht positiv reagieren wird. Ja, Gott gab dem Mose drei Zeichen. Nicht den Stab, der zur Schlange wird, die Hand, die er in den Bausch seines Gewandes führte und die dann zum Aussatz wurde, und dann das Wasser, das in Blut verwandelt wurde. Aber diese Zeichen und Wunder haben nicht den Sinn, nicht die Funktion, damit Pharao zum Glauben kommt. Sie haben nicht das Ziel, aus dem Pharao einen Glaubenden zu machen, sondern im Gegenteil, sie verfolgen den Zweck, dass er verhärtet wird. Nun, das steht in der Bibel. Aber bitte stellen wir uns einmal vor, das würde nicht in der Bibel stehen. Dass Gott das Herz des Pharao verhärten will. Sondern das hätten nur irgendwelche Theologen gesagt. Man nenne sie Augustinus, man nenne sie Luther oder Calvin. Was würden wir dann sagen, mal ganz ehrlich? Wir würden sagen, nein, nein, so etwas tut Gott nicht. Vielleicht lässt man es noch gelten, dass er ein erwählender Gott ist, der dann vielleicht auch erwählt, nicht in dem Sinn, dass er nur voraus wusste, wie wir uns mal entscheiden werden, sondern der tatsächlich nicht nach unseren Werken erwählt. Vielleicht würde man das noch einräumen. Aber ein verwerfender, ein verhärtender Gott, ein Gott, der einen Menschen verstockt. Bitte hören wir hier gut hin, was die Schrift hier sagt. Und es ist die Schrift. Gott sagt hier nicht einfach, ich weiß es im Voraus, Pharao wird nicht auf euch hören. Sondern Gott sagt wesentlich mehr. Ich will sein Herz verhärten. Gott selbst wird Pharaos Herz verhärten, sodass der Pharao das Volk Israel nicht einfach ziehen lassen wird, sondern Gott an ihm seine Machtvollkommenheit demonstriert. Wir werden in den folgenden Kapiteln noch sehen, und das sogar verhältnismäßig häufig, dass da die Rede ist von der Verhärtung des Herzens des Pharao. Ungefähr 20 Mal in den nächsten Kapiteln. Und es wird hier gesagt, dass Pharao sein eigenes Herz selbst verhärtet. Zum Beispiel lesen wir das in 2. Mose Kapitel 8, Vers 15. Und es wird gesagt, zweitens, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. 2. Mose 8, Vers 13. Und eben auch, dass Gott das Herz Pharaos verhärtet. Also noch einmal, er verhärtet es selbst, es wird verhärtet, passiv, hier wird nicht gesagt, was es ist, und dann, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. Also die Verhärtung wird in dreifacher Form beschrieben. Das Herz des Pharao, es verhärtet sich, Kapitel 7, Vers 13. Gott sagt, der Pharao selbst verhärtet sein Herz. Und die Bibel sagt, Gott sagt, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. An dem einen, wenn Pharao sein Herz selbst verhärtet, da sehen wir die Verantwortung des Menschen. Die wird nie geleugnet. Und wenn Gott das Herz des Pharao verhärtet, dann kommt darin zum Ausdruck die Souveränität, die Machtvollkommenheit Gottes. Verhärtung des Herzens, was meint das eigentlich? Das hebräische Wort kann man auch übersetzen mit: Gott will sein Herz schwer machen. In der Religion der alten Ägypter glaubte man Folgendes. Man glaubte, dass nach dem Tod das Herz der Menschen gewogen wird. Und diejenigen Herzen, die als schwer erfunden werden, die werden verurteilt und verdammt werden. Dagegen werden diejenigen, deren Herz als leicht erfunden wird, als gerecht angesehen und dementsprechend belohnt werden. Nun, das ist ägyptische Religion, das ist nicht die Wahrheit. Aber von diesem Hintergrund verstehen wir vielleicht hier, was gemeint ist. Was Gott hier dem Mose ankündigt und der später auch dem Pharao sagt, und der dachte natürlich in diesen Kategorien. Es heißt nämlich nichts anderes, als dass der Gott Israels ein Urteil über den Pharao fällt, über diese angebliche Verkörperung der ägyptischen Gottheiten Ra oder Re und Horus. Die Ägypter, sie betrachteten ihren Pharao als die Verkörperung ihrer höchsten Gottheiten. Doch der Gott, der in Wahrheit diese Welt, dieses Universum lenkt, bis ins Kleinste, das ist der Gott Israels, und er wird nun eingreifen. Er wird das Herz dieses Pharao schwer machen, verhärten. Und warum tut er das eigentlich? Was ist der Grund dafür? Nun, das lesen wir dann in Vers 22, gleich im nächsten Vers. Du sollst zu dem Pharao sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Gott hat aufgrund dessen, dass er Israel erwählt hat, ein anderes Verhältnis zu Israel als zu Ägypten. Israel, das ist mein erstgeborener Sohn. Und bitte achten wir hier einmal auf drei Dinge in diesem Vers. Zunächst einmal beginnt dieser Vers mit der Redewendung, so spricht der Herr. Das ist die klassische Redewendung, in der ein Prophet zum Ausdruck bringt, dass er jetzt Worte Gottes weitergibt. Und das war im Nahen Osten überall so gebräuchlich. Nicht wenn jemand einen Saal betritt und dann ausruft, so spricht der Herr, dann tritt er mit dem Anspruch auf, Jetzt rede ich nicht eigene Worte. Jetzt gebe ich nicht eigene Ideen oder Ansichten zum Besten, sondern Worte Gottes, des Gottes, der mich gesandt hat. Und zum anderen, Mose, sage du dem Pharao, Israel ist mein Erstgeborener. Was ist ein Erstgeborener? In der Antike war der Status eines Erstgeborenen von ungemeiner Bedeutung. Er hat ein viel größeres Gewicht, als es das heute ist. Er war der, der nach dem Tod des Vaters das Haupt der Familie wurde. Der Erstgeborene, er erhielt den doppelten Anteil des Erbes. Er hatte einen einzigartigen Platz. Und wenn Gott dem Pharao durch Mose verkündigen lässt, dass Israel sein Erstgeborener ist, dann bringt das die einzigartige Beziehung zwischen Gott und diesem von Gott erwählten Volk zum Ausdruck. Und das zeigt auch etwas anderes. Im Gegensatz zu einer Exodus-Theologie, wie wir sie vor 30, 40, 50 Jahren hatten, einer Theologie "Let my people go", geht es hier im zweiten Buch Mose keineswegs um Befreiung im Sinn von Emanzipation, sondern darum, dass Gott, der Herr, zu seinem Recht kommt an seinem Sohn. Der Grund, warum sich Gott hier mit dem Pharao anlegt, ist der, dass Pharao, dieser Pseudogott, Gott den Anspruch auf sein erwähltes Volk streitig machen will. Das Volk soll dem Pharao dienen und nicht Gott. Und deswegen geht Gott in eine Auseinandersetzung mit dem Pharao. Darum die Verhärtung des Pharao. Warum? Weil Israel mein erstgeborener Sohn ist. Das habe ich so bestimmt. Für Pharao waren die Hebräer niedrige Sklaven, billige Arbeitskräfte. Für Gott waren sie geliebte Kinder und Söhne. Israel, du gehörst nicht dem Pharao. Du gehörst nicht irgendeiner anderen Macht, sondern du gehörst mir, sagt Gott. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Nun, wir wissen, dass dieser Sohn kläglich versagt hat. Und deswegen wird ja auch dieses Wort, das ich eben gerade zitiert habe, aus Hosea Kapitel 11, Vers 1, dann auf Christus bezogen in Matthäus 2, Vers 15. Dieser, sagt Gott bei der Taufe, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und das Wunderbare ist, jeder, der nun zu Christus gehört, ist nun ein Kind, ein Sohn Gottes des Vaters, Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wie es einmal im Römerbrief Kapitel 8 heißt. Und zum Dritten sehen wir in diesen beiden Versen, Gott kündigt dem Pharao an, er werde seinen Erstgeborenen töten, wenn er nicht Israel ziehen lassen wird. Vers 23. Und ich brauche nicht lange zu betonen, dass dieses wohl das Schlimmste, das Schockierendste für einen ägyptischen Herrscher war. Sein Erstgeborener, der Thronfolger, der, an dem die ganze Dynastie hängt, der wird sterben. Mit anderen Worten, Mose sagt, es ist niemand anders als Gott, der bestimmt, wer auf dem Thron sitzen wird. Gott greift hier schon voraus auf die letzte der 10 Plagen. Und was vermutlich Pharao zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, das Gericht wird noch schlimmer werden, als es hier angekündigt ist. Es wird noch schrecklicher, noch grausamer werden, als er sich das vorstellen kann. Denn es wird nicht nur den Verlust des Erstgeborenen, des Pharao, sein, der zu beklagen sein wird, sondern in jedem Haus der Ägypter wird der Erstgeborene umkommen. Wehe dem, der in die Hände dieses lebendigen Gottes fällt. dem Rückweg des Mose sahen wir erstens, Mose geht in der Autorität Gottes, abgebildet an dem Stab Gottes. Wir sehen zweitens die Machtvollkommenheit, mit der Gott nun sich aufmacht und den Kampf aufnimmt gegen den Pharao. Und wir sehen drittens, vielleicht das Merkwürdigste, Gott lässt nicht mit sich und nicht mit seinem Bund spotten. Mit dem Heiligen spielt man nicht. Unterwegs nach Ägypten kehrt Mose eines Abends in einer Herberge ein, offensichtlich, um dort mit seiner Familie zu übernachten. Und dort tritt ihm Gott, der Herr, entgegen. In einer anderen Übersetzung heißt es, er fiel ihn an. Offensichtlich ist Gott hier voller Zorn über seinen Knecht. Und die Frage, was da eigentlich passiert, wie Gott hier den Mose anfällt, ihm entgegentritt, es wird nicht ganz deutlich und es ist vielleicht auch nicht so wichtig. Mehr als das, was da steht, wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren. Aber wichtiger ist doch die Frage, warum tut Gott das? Warum sucht Gott hier Mose zu töten? Ist das nicht merkwürdig, dass Mose nicht von Pharao angegriffen wird, sondern von Gott? Von dem Gott, dessen Auftrag er doch gerade dabei ist, auszuführen. Warum? Warum ist das so? Nun, aus dem folgenden Vers, aus der Reaktion der Zippora wird deutlich, was die Ursache dessen war, was hier passiert. Gersom, der Sohn, Mose und Zippora hatten es unterlassen, ihn zu beschneiden. Sie hatten es unterlassen, ihrem Sohn das Bundeszeichen Gottes zu geben. Und um zu verstehen, warum das so verwerflich war, müssen wir einen Blick werfen in das erste Buch Mose, Kapitel 17. Ich lese einmal aus 1. Mose, Kapitel 17, Abvers 9. In 1. Mose 17 wird uns ja der Bund, den Gott aufgerichtet hat mit Abraham, berichtet und ich lese daraus einige Verse. 1. Mose, Kapitel 17, Abvers 9. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, beziehungsweise der nicht beschnitten wird, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Dessen Seele, der soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Das Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham aufgerichtet hatte, das war die Beschneidung. Die Beschneidung, von der Gott verordnet hatte, dass sie nicht nur an dem glaubenden Abraham vollzogen werden sollte, sondern auch an seine Nachkommen vorgenommen werden sollte, also an seinen Kindern am 8. Tag, bevor sie also glaubten. Aber natürlich mit der Absicht, dass sie glaubten. Und Abraham wird hier ausdrücklich bei dem Bundesschluss gewarnt. Sollte jemand einmal der Meinung sein, auf dieses Bundeszeichen verzichten zu können, dann soll er getötet, soll er ausgerottet werden. Die Beschneidung war das Zeichen durch das Bundesvolk Gottes, dass das Bundesvolk Gottes von den Heiden abgegrenzt war. Es war der Hinweis auf die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und als einige Zeit später die Israeliten ihr Passamahl aßen, ihr erstes, kurz bevor sie dann auszogen, da verlangte Gott, dass nur ausschließlich Beschnittene an diesem Passamahl teilnehmen durften. Und so wird hier auf dem Weg nach Ägypten dem Mose eines vor Augen geführt. Wenn du in meinem Dienst stehst, dann hast du meinen Bund einzuhalten. Ich weiß nicht, warum Mose darauf verzichtet hatte, seinen Sohn hier beschneiden zu lassen. War es einfach Nachlässigkeit? Vergesslichkeit, so ein Umstand, muss man doch nicht machen. Hat er vielleicht dort in der Fremde den Sinn der Beschneidung gar nicht mehr eingesehen? Immerhin, die Midianiter ließen sich auch beschneiden, aber bei ihnen hatte es überhaupt keinen Sinn. Übrigens auch die Ägypter. Und sagte er sich dann vielleicht, auch wenn das sowieso keinen Sinn hat, dann kann ich das sein lassen. Es ist ja doch nur ein äußerlicher Ritus. Es hat ja sowieso keinen Sinn in dieser Umgebung. Vielleicht meinte Mose, so einen kleinen Jungen beschneiden zu lassen, das kann man ja auch als magische Handlung auslegen, also lassen wir es. Vielleicht hatte Mose auch bei sich beschlossen und gesagt, ich warte einfach ab, bis Gersom groß ist und dann soll er selbst entscheiden, welchen Weg er einschlägt und dann kann er sich selbst beschneiden lassen. Oder wir segnen ihn einfach, das muss auch ausreichen, so eine Art blutlose Beschneidung. Ich weiß es nicht, warum Mose und Zipora dieses unterlassen haben. Aber eines weiß ich, und das wird sehr deutlich hier in diesen Versen. Gott denkt über sein Bundeszeichen nicht gleichgültig. Er denkt darüber anders, als Mose dachte. Im Lauf seiner Geschichte meinte das Volk Gottes noch häufiger, auf die Beschneidung verzichten zu müssen. Ich denke nur an eine Begebenheit. Unmittelbar bevor das Volk Gottes in das verheißene Land ging, in die Eroberungen eintrat, in Josua Kapitel 5, in den Versen 1 bis 9, da hatten sie es wieder unterlassen, ihre Kinder beschneiden zu lassen. Eine ganze Generation war praktisch nicht beschnitten. Und dann führt Josua sie erst nach Gilgal. Das heißt auf Deutsch Abwälzung. Und dort müssen die Männer sich alle beschneiden lassen. Natürlich, wenn sie als Kinder darauf verzichtet hatten, dann mussten sie das als Erwachsene tun. Aber was hier auf dem Rückweg nach Ägypten dem Mose klar gemacht wird, also dem Mann, der von Gott abgesondert, berufen und auch bevollmächtigt war, das ist nichts anderes als Gott meint, was er sagt. Die Bundesverheißung, sie gilt für dich und für deine Kinder. Dann führe sie auch gefälligst durch. Verachte sie nicht, verletzere sie nicht, verspotte sie nicht, Säuglingsbeschneidung. Gott besteht darauf, dass man seinen Bund ernst nimmt und dementsprechend auch sein Bundeszeichen. Auf der Rückreise des Mose von Midian nach Ägypten offenbart sich Gott in einer dreifachen Weise. Erstens, Gott ist der, der die Rettung aus dem Haus der Sklaverei bewirkt. Mose, das ist nur ein Werkzeug. Zweitens, Gott ist machtvollkommen. Pharao, der mächtigste Mann seiner Zeit, er hat gegenüber diesem Gott keine Chance. Wenn dieser Gott sich aufmacht und sein Volk retten will. Und drittens, Gott, der heilige Gott, er ist unbestechlich. Er hat seinen Bund aufgerichtet und es ist ihm wichtig. Und das musste Mose selbst erfahren und kapieren. Auch hier, wo man meinen könnte, es ginge um Mose, da geht es um Gott. Er ist der Urheber, der Leiter, der Hauptakteur des Rettungshandelns. Und darum gebührt ihm alle Ehre, diesem Gott, der gerettet hat sein Volk, sein alttestamentliches, aus der Sklaverei und uns aus der Sklaverei der Sünde. Amen.